Also Jesus Jesus ist jetzt verurteilt. Wir haben gesehen, Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Ne? Also den geht freiwillig den Weg. Und es waren nicht die Juden, nicht die Römer, die ihn umgebracht haben, sondern ja, es war der Vater. So ein Gott der Vater. Und es war Jesus. Weil Jesus gesagt hat, ich bin das Lamm. Und wenn ich nicht sterbe, dann werden die Menschen nie wieder zum Vater kommen. Ne? Wir erinnern uns als kurze Vorgeschichte nochmal. Gott macht Adam und Eva. Weißt du, er sitzt da oben mit seinen Engeln. Musst du dir vorstellen, die sind auch gemacht, ne? Erschaffen von Gott. Und das ist über den Sternen weiter hinaus, kommt Gottes Reich. Da leben die Engel so wie wir. Keine Ahnung, wie es da oben aussieht, aber naja, wird schon lustig sein. Und Gott auf dem Thron. Und keine Ahnung warum, aber Gott kommt auf die Idee und entscheidet, ich werde jetzt die Menschen machen. Und logisch muss er dann erstmal eine Basis machen, zu Hause, wo wir leben können. Ne? Dass wir Essen haben, dass wir ein Dach im Kopf haben und es gut geht. Also macht er die Sterne, macht die Erde, macht die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht. Macht die Pflanzen, macht die Tiere, macht alles, was kriecht und kreucht. Bestimmt alles, dass alles funktioniert und eine Einheit ist. Und dann, als alles fertig ist, das zu Hause, als es renoviert hat, dann macht er seine Kinder. Zuerst Adam. Und er guckt Adam so an und denkt so, nee, das ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und jede Frau weiß das, oder jeder Mann, so Single-Männer brauchen eine Frau. So, ne? Also Gott ist ziemlich weise. Und er guckt Adam an, hat Mitleid und nimmt eine Rippe und macht daraus Eva. So. Das ist alles doch perfekt. So. Und wenn wir Bibel lesen, dann wissen wir, dass Gott uns als Kinder ansieht, so, weil er sagt, ich habe euch gemacht, ich liebe euch mit allem, was ich euch geben kann. Und so war das damals und so ist es heute. Ne? Und ich weiß nicht, ihr wisst das wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Kinder mal böse sind, ne, selbst meine Tochter kam irgendwann mal auf den Stream zu sagen, ich habe dich nicht lieb, ich habe Mama lieb. Ne? Dann wolltest du mir kein Küssen geben, oh, und das hat wehgetan. So, wenn deine Tochter dich anguckt und sagt, ich habe dich nicht lieb, dann tut da so viel im Herzen weh, das ist schlimmer, als wenn sie mich haut oder sonst was macht. Aber trotzdem, ich liebe sie. Ne? Und so ist es mit den Menschen auch. Die Menschen machen so viel Mist und sind bösartig sogar und pervers zum Teil, ne? Und fies und lästern gegen Gott. Manche interessiert nicht, was Gott sagt und sagen, Gott ist an allen schuld. Wenn es Gott gibt, warum gibt es denn Kriege und das alles? Aber die Wahrheit ist, Gott hat den Menschen gemacht und hat gesagt, euch mache ich anders als die Tiere. Euch mache ich Angst, weil ich gebe euch einen freien Willen, ich mache euch mir ähnlich. Ihr dürft euch entscheiden, was ihr wollt. Ihr dürft euch entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt. Ich will, dass ihr mich freiwillig liebt, nicht weil ich es euch einprogrammiert habe. Ich will, dass ihr freiwillig gehorsam seid und mich sucht und mir Zeit mit mir verbringt und nicht weil ich es euch so gegeben habe. Die Engel funktionieren zum Teil so, aber nicht ganz. Auch wir haben einen freien Willen bekommen. Wir sind was Besonderes. Und er sagt zu Adam und Eva, ihr habt alle Freiheiten, die ihr euch hier vorstellen könnt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es gab keinen Tod, es gab keine Krankheit, es gab keine bösen Worte, es gab überhaupt nichts Böses. Es war perfekt. Gott ist ab und zu mal vorbeigeschlendert in den Garten, hat so Zeit mit ihm verbracht, so wie ich, wenn ich zum Spielzimmer von meinen Kindern gehe. Du saß mit ihnen, hat mit ihnen geredet, hat sie berührt. Es war alles perfekt. Aber er wollte, dass sie einen freien Willen haben, weil wenn keine Versuchung da ist, dann hat man noch keinen freien Willen, weil für was sollst du dich entscheiden? Es muss immer eine Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, um freien Willen zu haben. Deswegen hat Gott einen Baum hingesetzt und hat gesagt, ihr dürft euch entscheiden, ob ihr davon esst oder nicht. Aber ich warne euch, wenn ihr davon esst, dann können wir nicht mehr zusammen sein. Und Adam und Eva haben sich entschieden. Wir wollen vom Baum essen. Und das wurscht, ob der Satan kam und sie versucht hat oder so. Das Herz wollte es. Deswegen war Versuchung überhaupt da. Und sie haben sich gegen Gott entschieden. Im Garten Eden ganz bewusst. Und Gott hat in schweren Herzen hat sie dann das Garten Eden rausgeschmissen und hat gesagt, ihr seid jetzt tot. Ich werde euch nicht umbringen. Aber wenn ihr nicht mit mir zusammen sein könnt, dann seid ihr tot, geistlich gesehen. So, weil das, warum ihr da seid, eure Existenz, euren Sinn des Lebens, den habt ihr damit verloren, wenn ihr nicht mit mir seid. Sondern ihr werdet ständig auf der Suche sein. Und außerhalb vom Garten Eden, außerhalb dem Leben von mir, da wird Angst sein und Sünde und Krieg so, und Arbeit und Blut und Verlust und Trauer. So. Aber sie haben sich entschieden und Gott akzeptiert unsere Entscheidung. Wir können auch jetzt als Christen noch sagen, ich entscheide mich gegen Gott. Wir können auch jetzt als Christen noch sagen, ich weiß, Gott hat mir gesagt, ich soll den Weg gehen, aber ich kann immer noch den Weg gehen. Hey, aber, weißt du, es ist dumm, wenn man das macht. So, weil wenn man Gott folgt, so, wenn man sagt, ich vertraue dir, ich glaube dir, dass du ein Vater bist, der mich wirklich liebt, hey, und vertraue deinem Vater, ne, wenn du ein kleines Kind bist, ich vertraue dir und ich gehe, hey, dann ist da Sicherheit und Frieden und Glück. Aber jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen gegen Gott, so, dann geht er trotzdem mit uns, weil er uns liebt, aber er lässt uns machen. Und er lässt uns irgendwo reingeraten, wo er eigentlich uns davor bewahren wollte. Was sind denn ein Leben ohne Gott, selbst bei den kleinsten Entscheidungen, die wir tun, so, bedeutet so, dass da Schmerz sein kann und Angst und Verzweiflung so, und Krankheit. Von daher, lass dir den Segen nicht nehmen, den Gott eigentlich hat für dich. Auch jetzt schon. Ich meine, er sagt, hey, ich werde euch nicht aus der Welt nehmen. Ihr seid immer noch in der Welt, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. So, das sind, und wir, der Mensch hat Jahr ein, Jahr aus, über Jahrtausende versucht, wieder zu Gott zu finden. So, der Mensch kam auf die Idee, ich kann es selber schaffen, zu Gott zu kommen. Wisst ihr noch, die erste Religion, die entstanden ist? Babel. So, die Menschen haben einen riesen Turm gebaut, bis über die Wolken, weil sie dachten, dann sind wir ganz nah bei Gott. So, das war die erste Religion. Und Gott lässt alles einstürzen und lässt die Kontinente auseinanderdriften, so, um ihnen zu zeigen, so hey, ihr könnt nicht mehr zu mir kommen aus eigener Kraft. Weil ihr seid Sünder. Und es kann nichts Reines und was Unrein zusammen sein, dann wird auch das Reine unrein. Es ist jetzt eine klare Trennung zwischen uns. Und ihr könnt noch so gut sein und ihr könnt noch so euch bemühen und ihr könnt noch so Menschen helfen und euer ganzes Leben opfern, so wie die Mutter Teresa zum Beispiel. Aber ihr werdet nicht zu mir kommen, das Leben. Weil eure Werke sind tot. So, ihr könnt nicht so hoch bauen. Und jetzt guckt ihr die Welt an. So, es gibt tausende von Religionen. Es gibt zigtausende von verschiedenen Göttern, die die Menschen sich gemacht haben. Entweder sind sie selber Gott, das sind dann die heutigen Deutschen, so die sagen, ich bin Atheist, ich glaube an Gott nicht, außer an mich. So, und dann sind sie halt Gott und dann arbeiten sie und leben sie und streben sie für sich. So, oder Mammon, das Geld, kann Gott sein. Ne? Das Einzige, was mir Sicherheit und Schutz gibt, ist Geld. Und deswegen muss ich arbeiten und mein Leben darauf aufrichten, plus viel davon zu haben, damit ich sicher lebe und gut lebe. So, oder ja, diese ganzen anderen komischen Sachen da mit sechs Armen und so, ne? Dann gibt es Meditation, das ist ein Weg, um dass sich der Mensch ausgedacht hat, um irgendwie in Kontakt zu Gott zu treten. Dann sitzen sie da und meditieren die ganze Zeit und klar kommst du in ein anderes Fern, aber du bist nicht bei Gott. Sobald du aufhörst mit Meditieren, bist du weg von Gott. Es gibt Sekten oder Religionen halt, wo du Drogen nehmen musst. Das sind eigentlich sehr viele. Egal ob Weihrauch, wo du ein bisschen high wirst von, oder andere Drogen halt, so Pillen oder was rauchen. Ne? Ich war Hippie damals, also hier so ein Kiffer. Das ist auch eine Religion für sich. Wir haben alle die gleiche Denkweise, ziehen uns alle gleich an. Der ganze Planet muss grün werden, so ungefähr. Aber sobald du weg bist von deinen Drogen, von deinen Hilfsmitteln, dann fühlst du dich entfernt von deinem Gott. Oder es gibt sowas wie Kirche, oder Religionen an sich, größere Religionen. Da musst du Geld bezahlen und Werke tun, um deinem Gott zu gefallen und ihm nah zu sein. Und da ist halt die Sache, wenn du es nicht tust, kein Geld bezahlst, keine Werke tust, dann bist du Gott entfernt. Ich sage euch eins, Gott hat es uns so leicht gemacht. Jeder Mensch hat das Recht, die Bibel zu lesen. Und wenn man drin liest, dann kriegt man Folgendes mit. Gott hat die 10 Gebote gegeben zu Adam und Eva, beziehungsweise zu den Nachkommen. Aber Gott hat die 10 Gebote zu uns Menschen gegeben, damit der Mensch einfach nur erkennt, oh Mann, ich bin nicht Gott, ich bin Sünder. Und ich kann Gott nicht gleich sein, weil 10 Gebote, ich kann sie mein Leben lang nicht halten. Das war der einzige Grund, sagt das Neue Testament, warum Gott die 10 Gebote gegeben hat. Er hat die Gebote nicht gegeben, um sie zu halten. Weil er wusste, dass wir Menschen es nicht können. Wie denn auch? Er hat die 10 Gebote gegeben, damit wir was erkennen. Nämlich, dass wir nicht gerecht sind von Natur aus. Und wir immer wieder in Kacke treten. Immer wieder hinfallen. So. Es sich immer wieder um uns dreht, nicht um andere. So, wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Und das ist so Käse. Weißt du, Gott liebt den Menschen. Und deswegen hat er gesagt, ich möchte mir ein Volk erwählen, ein Volk von allen Nationen weltweit. Und das wird mein Volk sein. Und das waren die Juden. Mein Volk, die Juden. Und den Juden und der ganzen Welt hat er nichts gesagt. Nur seinen Juden, und das haben wir hier im Alten Testament durch Mose und so weiter, die ganzen Propheten, nur zu den Juden hat er Gebote und Gesetze gegeben. Und eine bestimmte Art, wie sie sich anzuziehen haben, eine bestimmte Art, wie sie Gottesdienst feiern, eine bestimmte Art, wie sie ihn lernen sollen. Durch die Propheten der Juden hat er geredet und hat ihnen das Wort gegeben. Das haben wir hier noch. Wie er denkt, wie er liebt. So, und das war wichtig. Und weißt du warum? So, er wusste, die können das niemals halten. So, weil es sind auch Menschen. Es sind keine besonderen Menschen. Und Juden sind wahrscheinlich das starkste Volk überhaupt, das er sich aussuchen hätte können. So, weil das sind echt Dickschädel. So, aber... Ja, der Timo. Lassen erst mal. So, aber, weißt du, er hat es gemacht, damit die Welt sieht, wer Gott ist. Und er hat sein auserwähltes Volk gehabt, bis heute sind die Juden noch da. Und zu den Juden hat er gesagt, opfert ein Lamm. Ne? Ein Lamm zählt für 10 Männer oder Frauen. So, und dieses Lamm, das kommt hin zum Gottesdienst, zum Altar. Und der Priester soll das Lamm festhalten. So, und der Sünder soll, der Mensch soll seine Hand auf das Lamm, auf den Kopf legen und sagen, ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht, das war meine Sünde, das, ne? So, und dann soll der Hand wegnehmen und dann symbolisch sind die Sünden von mir auf das Lamm gekommen. Und dann wurde das Lamm geschlachtet. So, und verbrannt. Das war der einzige Weg, um rein zu werden, um Vergebung zu bekommen, weil es muss das Unschuldige sterben für das Schuldiges. Und weil Gott mich so liebt, gibt er mir ein Lamm. Weil er will nicht, dass ich sterbe. Aber ich muss die Demut haben und sagen, okay, du hast jetzt Schuld. So. Und du stirbst für mich, damit ich leben darf. Weißt du, aber das Problem dabei war, du musstest dein Leben lang immer wieder Lämmer holen. Weil du hast gerade deine Sünde weggehabt, und dann gehst du durch die Straßen und siehst eine Frau und die Gedanken schweifen schon wieder, hättest schon wieder ein Lamm schlachten müssen. So. Und deswegen hat der Vater gesagt, von Anfang an, von Mose an, so ein bis zum Ende vom Alten Testament, ich werde euch ein Lamm schicken, das die Sünden, das fähig ist, die Sünden aller Menschen zu tragen. Und zwar ein für alle Mal. Einmal geschlachtet und ist in alle Ewigkeit frei. Weil dieses Lamm ist nicht nur ein Tier, sondern dieses Lamm bin ich. Dieses Lamm hat ein reines Blut, ein Blut, das noch nie gesündigt hat. Ein Blut, das nicht vorprogrammiert ist, das zu tun, was es tun soll. Sondern das sich jedes Mal bewusst entschieden hat, nicht zu sündigen. Und er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit er für alle stirbt. Weißt du, sein Lamm ist sein Sohn gewesen. Und er schickt seinen Sohn, also er selber, Gott, geht vom Thron runter, kommt auf die Welt als Mensch und lebt ein sinnfreies Leben. Und jetzt sind wir an diesem Punkt. Johannes 19, Vers 17. Und er, Jesus, er trug sein Kreuz und er ging zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Daher kommt auch das Wort Calvary, wir heißen ja Calvary Chapel, kommt aus dem Englischen, heißt auch im Deutschen Golgatha Kapelle. Und Golgatha ist der Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde. als Jesus trägt sein Kreuz selber. Und er hat auch zu uns gesagt, für jeden, der das Lamm angenommen hat und ein neues Leben hat, hey, nimm dein Kreuz auf dich. So, nicht mehr dein Leben, sondern Gottes Wille. Vers 18. Vers 18. Dort kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, das waren trotzdem Räuber, also es waren halt Verbrecher, ne? So, und die hatten halt den gleichen Termin, dann wurden sie alle drei gleichzeitig gekreuzigt. So, und hat man Zeit gespart. So, und weißt, die waren schuldig dann im Kreuz. Und wir wissen aus einem Gespräch, das Jesus hat, ich glaube, es steht in Lukas, so, da sagt der eine so, hey, na, wenn du Gottes Sohn bist, na, dann steig doch ab von deinem Kreuz. Die hängen da und unterhalten sich, ne? So, und dann steig doch ab von deinem Kreuz. So, und befrei dich. So, und geh umher. So. Und Jesus sagt, hey, ich muss hier hängen. Weil wenn ich hier nicht hänge, dann so, gibt es kein Lamm. So. Und der andere, der da hängt neben ihm, der sagt so, hey, lass ihn doch in Ruhe. So. Und, weißt du, der ist unschuldig und hängt hier. Wir sind schuldig. So. Wir haben es verdient zu sterben. So. Und Jesus sagt, hey, du hast geglaubt an mich, dann bist du heute mit mir im Himmel. Das ist cool. Der Erste im Himmel. Nur weil er an Jesus glaubt. Weißt du, und ich hing auch da an dem Kreuz. Ich hing nicht an dem Kreuz, aber ich stand davor. So, und ich habe, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube das und ich weiß das, weil in mir ist immer eine Sehnsucht und eine Leere gewesen, eine Sehnsucht nach irgendeinem Ort, wo ich hingehöre. So, irgendwas habe ich immer gesucht in mir drin. Und ich war, dieses Loch konnte ich nicht füllen, egal was ich reingeschmissen habe. Also, und ich war am Kreuz und ich stand vor Jesus und ich habe meine Hände auf ihn gelegt und habe gesagt, hier sind meine Sünden. Und jetzt stirb. Ich habe Jesus gekreuzigt. Ich habe gesagt, du bist jetzt schuld für mich. Und ich bin unschuldig jetzt. Jetzt will ich deine Gerechtigkeit und du bist jetzt ein Sünder. Und ich komme in den Himmel deswegen. Pilatus aber, der schrieb eine Überschrift und heftet sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschriften lassen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, der war nahe bei der Stadt und es war in hebräisch, griechisch und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, hey, schreibt nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat, König der Juden. Pilatus antwortete, hey, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Auf diesen Schildern, wie hier oben bei dem Kreuz, ne, auf diesen Schildern stand immer die Schuld, weshalb derjenige getötet wird. So, und König, Jesus war schuldig, so weil er König der Juden war. Ja, und das war er, und das ist er. Und irgendwann sagt die Bibel, so kommt Jesus wieder, und die Juden werden die Augen geöffnet, und sie werden sehen, dass sie ihren Messias getötet haben. Sie werden zum Glauben kommen. Und dann ist er König, und zwar laut. So, weißt du, nichts und niemand kann verhindern, was Gott vorhat, ob man glaubt oder nicht. Gott zieht sein Ding durch. Und es ist was, was uns echt beruhigen kann. So, hey, schau dein Leben an und wenn da irgendwas ist, wo du Angst hast oder nicht klar sehen kannst, so, wo es dir schwerfällt, irgendwie durchzugehen, so, wo du nicht klar siehst, so, was der nächste Schritt sein könnte oder wie du das überwältigen oder schaffen könntest, hey, dann vertrau da drin, so, dass Gott alles in deiner Hand hat. Wenn du dein Leben zu Gott gibst und sagst, jetzt führe du und leite du, dann wird er das in der Hand nehmen. Das ist eine Sicherheit, die uns keiner nehmen kann. Weißt du, Jesus hängt am Kreuz. Und damals war es so, die Kreuzigung war die brutalste Art der Folter. Die brutalste Art, jemanden hinzurichten. So, selbst damals war das nicht gang und gäbe, sondern nur die Schlimmsten kamen da dran. So, in diesen Längspfosten, so, den musste man selber tragen bis dahin. Quatsch, diesen Bergpfosten, der Längspfosten, der hat schon in der Erde gesteckt. So, den musste man dahin tragen, so. Und wenn man am Kreuz war, so, dann wurde man mit den Händen an diesen Pfosten genagelt. So, und dann wurde der Pfosten befestigt mit diesen Längsdings. Und dann wurden die Füße an diesen Längsbalken dran genagelt, beide gleichzeitig so. So, und dann war da an den Füßen ein kleines Brett befestigt, dass man noch sich irgendwie ein bisschen hoch abstützen kann. Weil das Problem war, wenn du dann da hingst, dann hast du ziemlich starke Krämpfe, schon einfach nur weil die Muskeln so durchtrennt waren, die Sehnen und die Nerven daran. Und diese Krämpfe und dieses nach unten hängen, das hat dazu geführt, dass du zwar einatmen konntest, aber nicht mehr ausatmen. Und das war eigentlich der Sinn bei der Kreuzigung, nicht das Verbluten, sondern das Ersticken. Und deswegen dieses kleine Holzding da unten, damit du immer noch gerade so, wenn diese Krämpfe, weil irgendwas ist da entstanden in der Lunge, dann, keine Ahnung, Kohlendioxid oder sowas, und das hat dir ja nochmal so einen Schub gegeben und auf einmal hast du wieder Kraft, die Krämpfe waren weg und du konntest wieder hoch. So, ne? So. Und manche hingen da tagelang, so mit diesem ewigen Kampf zum Zersticken. Das war echt brutal. Lies mal weiter. Vers 23. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, dann nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jedes Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber, das war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie uns zueinander: Naja, dann lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehört. Das war damals halt so ein Brauch. Für den Henker, der durfte alle Sachen behalten. Und es war was echt Besonderes, dass Jesus vier Henker hatte. Es ist aber tausend von Jahren vorher, hat Gott durch den Propheten geredet und der hat aufgeschrieben, das haben wir jetzt noch. Und der hat gesagt, lesen wir weiter in Vers 24, damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Krass, oder? Psalm 22, König David hat es geschrieben in einem seiner Lieder. Und da geht es um Jesus Kreuzigung. Müsst ihr mal lesen für euch privat. Psalm 22 geht nur um Jesus Kreuzigung. Ist der Hammer. Ist wie, als ob du jetzt ein Lied drüber schreiben würdest, weil du es gelesen hast. Es war total untypisch, dass man da drum losen musste. Aber die Prophetie sollte in Erfüllung gehen. Es stand aber, Vers 25, bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, ne? Und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, da spricht er zu seiner Mutter: Siehe, Frau, siehe, dein Sohn. Und zwar damals nicht so wie heute, dass es ein Sozialsystem gab oder so. So heute, naja, wenn die Kinder sterben, ist es nur schwer für die Eltern, ne? So, aber die kommen schon über die Runden. Ich meine, da gibt es Rente und Sozialhilfe und was weiß ich noch alles. Aber früher gab es nicht. Und Witwen, waren die ärmsten Menschen damals, die es gab. Wenn sie keine Kinder hatten. Weil keiner hat sich um die gekümmert. Die selber haben keine Arbeit mehr bekommen. Frauen waren eh ganz unten in der Schicht. Und Jesus wusste das. Die Kirche macht die Maria zu einer Heiligen, zu einer Königin. Jedes Mal, wenn du in eine katholische Kirche kommst, ist die Maria riesengroß mit einer Krone und hält Jesus als Baby. Also Maria ist so die Jesus trägt. Ne? Maria ist viel größer als er. Aber das ist halt Religion. Das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt uns, so wie hier, Jesus hat seine Mutter gesehen und hat gesagt: Oh Mann, ich will nicht, dass du jetzt durch so ein hartes Leben gehst, weil keiner um dich sich sorgt, weil Josef ist schon lange tot. Er sagt: Hey Johannes, du bist ein guter Junge, du bist Single, du kannst für sie sorgen, du glaubst an mich, kümmere du dich um meine Mama. Ab jetzt, ich bin jetzt tot, ist keiner mehr da, der sich um sie kümmert, ab jetzt bist du ihr Sohn. Und du übernimmst damit die Verantwortung, sie zu versorgen und ihr ein Dach über den Kopf zu geben. Und zu ihr sagte dann Maria, also die Mutter, Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah, ein Junge dabei stehen, bla bla, siehe, dein Sohn, Vers 27. Darauf spricht er zu dem Jünger, zu Johannes: Siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an, da nahm sie der Jünger zu sich. Also für Maria war gesorgt. Maria war eine tolle Frau. Wenn du in der Bibel liest, sie war eine super Heilige. Ne? Aber ich glaube, nicht besser als wir heute. Sie hat ein Riesenherz, sie war überall da, so wo Jesus war, sie hat an ihn geglaubt, sie ist gefolgt, sie hat gesagt, ich will errettet werden, du bist zwar leiblich mein Sohn, aber du kommst von Gott, so. So, ich bin dein Diener. Und sie ist gestorben und sie hört uns jetzt nicht, wenn ich rede. So, kein Heiliger hört mich, weil die sind tot. Die sind irgendwo jetzt gerade klar, so, und sind jetzt nicht weg. So, aber der Einzige, der mich hört, wenn ich rufe, ist Gott. So, und aus sich nehmen eine Totenbeschwörerin. So wie der König Saul selbst mal. So. Hey, wenn du zu Engeln betest oder zu irgendwelchen Menschen, die mal da waren und noch so toll sind, egal ob jetzt eine Kirche, die heilig spricht oder nicht, ist egal. Hey, in der Bibel steht die Wahrheit. So, weißt du, die werden dich nicht hören. Du kannst zu deinem Engel rufen, der wird dich nicht retten. Hey, Gott sagt, ich bin der Einzige, der dich retten kann. Ich bin der Einzige, der dich leiten kann. Ich bin der Einzige, der dich lernen kann. Ich will dir zeigen, was richtig ist und was falsch. Ich möchte dich halten. Ich möchte beweisen, dass ich dich liebe. Jeden Tag aufs Neue. Also wenn du zu mir finden willst, dann brauchst du einen Mittler. Und es gibt nicht zwei oder drei oder mehr. Es gibt nur einen Mittler zu Gott. Und das ist Jesus. Also wenn du zu Gott gehen willst, nur durch Jesus. Er ist die Brücke zu Gott. Vers 28. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, da spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Das ist wieder so eine Prophetie, die vor tausenden von Jahren gemacht wurde. Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hysop und hielten es ihm an den Mund. Also dieses Essiggetränk, das war damals von diesen Soldaten, von den Legionären, so ein Standardgetränk, das war so das billigste Trinken, das du haben kannst, außer Wasser. So ein ganz billiger Essigwein. Und der Hysop, das war einfach nur eine lange Stange. Und da wurde ein Schwamm dran gemacht und dann, ja, trink. So. Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, da sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Da steht noch in einem anderen Evangelium, bevor starb, sagt er noch was anderes als, ja, jetzt haben wir es endlich geschafft, es ist vollbracht. So, und hier ist mein Geist, ich gehe zu dir wieder. So, das war's. Dass er ausschreit, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt das. So, und ich habe mich immer gefragt, warum ist Jesus am Kreuz, der freiwillig da ist, der genau weiß und die ganze Zeit zu seinen Jüngern gelehrt hat und gesagt hat, auch schon im Alten Testament zu den Propheten, warum er da hängt. Warum hängt er da am Kreuz, kurz im Sterben und sagt auf einmal, Vater, warum hast du mich verlassen? Hat er irgendwas falsch gemacht? Oder hat er auf einmal nicht mehr die Allwissenheit? So, warum sagt er, Vater, warum hast du mich verlassen? Der hat da alles richtig gemacht. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Als ich Gott gefragt habe, so erklär's mir mal, warum? Und es ist doch total logisch. Weißt du, weil Jesus hängt da als sündenfreier Mensch, als sündenfreies Lamm an der Schlachtbank. Und ist kurz vor davor, da dann geschlachtet zu werden. Ne? Und dann ist es soweit, so dass alle Sünden auf ihn gelegt werden. Klar kleben nicht die Hände von einem Menschen an seinem Körper, aber Gott macht das. Jesus Christus stirbt als Sünder. So, Gott stirbt als Sünder. Und das ist schon heftig. Und als Sünder ist dein. Kannst du keine Gemeinschaft mehr mit Gott dem Vater haben. Hey, das war auch der Grund, warum Jesus so viel Panik hatte, dass er Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane. Bei seinem letzten Gebet, bevor die Wache kommt und ihn festnimmt. Er hat so eine Panik gehabt, so weil das Schlimmste war, dass er sich vorstellen konnte, nicht Qualen durchzumachen, die fast kein Mensch aushalten kann, so, sondern vom Vater getrennt zu sein. Getrennt zu sein von Gott. Das war das Schlimmste, was Jesus sich vorstellen konnte. Als Mensch nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben zu können, nicht mehr die Stimme von Gott hören zu können, nicht mehr seine Berührung zu sehen, so ganz allein im Dunkeln zu sein, sondern auf sich gestellt. Es ist verbracht. Jesus hat es durchgehalten. Vers 31, ich bin gleich fertig. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, da baten die Juden um Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zu schlagen und sie herabgenommen wurden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen. Also damals war es total üblich, dann um Sachen schneller so, ne, so, um die Leute da nicht tagelang abhängen zu lassen. So, es wurde einfach so ein riesen Metallhammer genommen oder ein riesen Metallstange so, und dann auf die Beine halt geschlagen. So, und was passiert ist, alles ist zermatscht und zerbrochen, so, und die konnten sich nicht mehr hochziehen. Das heißt, sie sind dann erstickt. So, konnten nicht mehr ausatmen. So, und die fangen an mit dem einen und mit dem anderen. So, und dann kommt es zu Jesus. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten, den zweiten, Vers 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, da zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit dem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser raus. Es steht nämlich auch in Gottes Wort geschrieben, so, und seine Beine werden nicht zerbrochen. So, er wird genagelt, sagt Jesaja, der Prophet, 1000 Jahre vorher, bevor es diese Art von Kreuzigung überhaupt gab. Die Juden, wenn sie jemanden töten sollten, dann nur mit Steinen steinigen. So, jemanden ans Kreuz zu nageln, da kam man gar nicht auf die Idee. So, das kam jetzt viel, viel später durch die Griechen. So, aber Jesaja, tausende von Jahren vorher, hat Gott schon durch ihn gesagt, steht auch halt in Gottes Wort, schon, er wird genagelt werden an Holz. So, und seine Beine werden nicht zerbrochen. Sein Ober- und Untergewand wird verlost werden und zerrissen werden. So, und ihm wird in die Seite gestochen. Weißt du, da kam Vers 34, sondern einer der Kriegsknechte stach und sogleich floss Blut und Wasser. Also alles exakt auf den Tag, auf die Minute, was tausende von Jahren vorher prophezeit wurde, ist geschehen. Jesus ist genau an dem Passer, was die Bibel gesagt hat, an dem Passer wird der Messias einreiten mit seinem Esel, ist er eingeritten in Jerusalem. Genau zu dem Fest, genau zu dem Jahr. So, und er ist genau auf die Art gestorben, wie Gott es vorhergesagt hat. So, exakt. Er hat genau das gesagt und getan, was die Bibel vorhergesagt hat. So, und es ist toll einfach zu sehen, wie viel Vollmacht Jesus hatte, weil Jesus ist nicht gestorben an Atemnot, Jesus ist nicht gestorben an Blutverlust, Jesus ist nicht gestorben aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern er ist gestorben, weil er es wollte. Vers 30, es ist vollbracht, und er neigte sein Haupt und er übergab sein Leben, sein Geist. Er hat gesagt, jetzt ist es aus. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und Vater, jetzt komme ich zu dir. Und bumm, ist er tot. Und was passiert ist, er hat einen Herzinfarkt bekommen. Hat man ein bisschen gegoogelt, so, warum kommt da Wasser und Blut gleichzeitig aus seinem Körper? Macht überhaupt keinen Sinn, oder? So, dann habe ich ein bisschen gegoogelt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass so Wasser und Blut aus dem Körper rausströmt? Und das kann nur dann passieren, so, entweder wenn man irgendwie von der Seite genau in das Zentrum von der Lunge trifft und da ist Wasser drin, ne? Wasser in der Lunge, und das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. So, und die andere Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, er hat ja Durst, er hat ja kein Wasser im Schwamm. Da konntest du dann kurz befeuchten. Und die zweite Möglichkeit, so einfach biologisch gesehen oder anatomisch, weiß nicht, ob es euch interessiert, mich schon, sondern ist, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, ne, so ein Schlaganfall irgendwie, Herzinfarkt, keine Ahnung, dann passiert Folgendes, dass das Herz irgendwie zusammenstrumpelt, stehen bleibt und außenrum dieses, keine Ahnung was, Gewebe außenrum, da sammelt sich auf einmal übelst viel Wasser, ist wie so ein Ballon dann.
Das war vorher schon. Das war nicht vorher schon in deiner Lunge.
Oder sammelt sich vorher. Okay, gut. Jedenfalls geht es nur, dass es genau durchstochen ist und dann kommt halt Wasser und Blut, ne? Vom Herz und von dem Ball da drumherum. So. Fand ich cool. Und der Vers 35, und der das gesehen hatte, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Also dieser Leutnant oder sowas, das ist dieser Soldat, der mit Gott nichts zu tun hat, der Jesus selbst da angenagelt hat, ne? So hat das bezeugt. Und wir haben super viele Schriftstellen, ich meine die Bibel, so, da haben wir die tausende von verschiedenen originalen Handschriften aus allen Gemeinden und so, ne? So wurde überall vorgelesen. Ich meine, da hast du ein paar Fetzen dort und ganze Schriftrollen da. Also kann man alle vergleichen, stimmt alles. So kann man nichts verfälschen oder so. Die Kirche hat das nicht zusammengebastelt oder was reingebracht. So, es gibt Bibelmuseen, da kannst du dir alles selber nachforschen, musst nur Hebräisch und Griechisch lernen. So, aber auch diese Kaiser damals zu der römischen Zeit oder so, die hatten auch viel geschrieben, die hatten ganze Bibliotheken voll. Ne? Die Könige und Kaiser und Statthalter und so, die hatten alle Buchführungen gemacht, so, was passiert ist. So, und selbst die Handschriften gibt es noch. So, und da gibt es auch eine Handschrift, so, wo der Pilatus oder was weiß ich, wer da auch immer jetzt das geschrieben hat, halt aufschreibt die Geschehnisse zu der Zeit und so. So wie heute, Polizei macht das auch so, ne, nimmt alles auf, so das und das und der und das und das. Und so war das damals auch. Und das ist echt Hammer, was wir da noch alles haben. Und da ist auch dieser Soldat drin, so, der alles bezeugt, was passiert ist. Und es ist noch mehr, bei den anderen Evangelien steht noch, ich habe es nicht rausgesucht, deswegen kann ich es nicht vorlesen. Ich könnte es jetzt suchen, aber ich erzähle es einfach, müsst ihr selber nachforschen, ob ich hier Schrott erzähle. Aber was noch alles passiert ist, Jesus ist gestorben, hat seinen Geist übergeben, Wasser und Blut kam raus, die waren sich sicher, okay, das ist tot. Und auf einmal kam eine Sonnenfinsternis. Und alles lag im Dunkeln. Und man hört nur einen riesen Krachen. Und Tote laufen wieder durch die Gegend. Und das haben nicht nur die Christen, die geglaubt haben, geschrieben, sondern das haben die Statthalter so geschrieben. Ne? So, kann man alles nochmal rauskramen und nachforschen. Und das ist ja auch nicht das Tolle, weil das ist einfach nur eine Erfüllung von einer Prophetie. Das hat Gott gesagt, das muss passieren. Aber das Tolle ist, weil die Juden waren religiös. Ne? Deswegen haben die Pharisäer gesagt, oh, die wollen meine Kirche zerstören, der Jesus. Wenn wir alles umsonst machen, ja, wer sind wir dann? So, die wollen unseren erbauten Gottesdienst zerstören, dann haben wir keine Macht mehr, sondern Gott. Können wir nicht zulassen, wir müssen weg. Es sind im Tempel, gab es ein Allerheiligstes, und da war die Bundeslade drin. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester, der erwählt wurde von Gott, da rein und Blut besprengen. Das Allerheiligste, ne? So, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Davor war ein riesen Vorhang. So, und dieser Vorhang war, ich glaube, 12 Meter dick, aus Stahlwolle und Wolle, bunte Fasern Zeugs. Das Ding war super schwer. Ne? Und dann kam das Heiligtum, da durften die Priester rein und da durften die Schaubrote lagen da und diese komischen Kerzenhalter, die wir kennen, diese 7 Dinge, ne, bei den Juden. Da wurde das Öl reingemacht, dass immer Feuer brennt, so was so den Heiligen Geist so betrifft und die Gemeinschaft mit Gott. Und dann kam der Vorhof und beim Vorhof durfte das ganze Volk hin und da wurde geschlachtet für das Volk und so weiter. Das war der Tempel, so lief das ab. Und dieser Vorhang ist in der Mitte zerbarstet, gerissen. So ein fetter Vorhang, den man überhaupt nicht alleine irgendwie bewegen kann, ist einfach zerrissen. Und das war ein riesen Schock. Die Hohepriester, die wussten, das ist mal passiert, dass jemand in dieses Ding gegangen ist und der ist gestorben. Ja, und die wussten, in dieses Allerheiligste darf niemand rein. Gott wird da sauer. Sind schon ein paar Leute gestorben, weil sie die Bundeslade nicht berührt haben. Und deswegen haben sie beim Hohepriester, so ein Seil hier an seinem Fuß gemacht. Und wenn der einmal im Jahr zu dem Allerheiligsten rein durfte, ne, standen die Priester draußen, der ist hinter dem Vorhang in das Allerheiligtum, hat seine Arbeit getan. Und das haben die nur gemacht, so falls sein Herz Herzinfarkt kriegt, weil den darf er keiner mehr rausholen. Dann hätten sie den wieder rausziehen können. Also, es war absolut verboten, da reinzugehen oder reinzugucken. Als ihn Jesus stirbt und dieses ganze Tempelsystem ist hinfällig, ist nicht mehr wichtig, wird nicht mehr benötigt von Gott. Jesus hat gesagt, hey, reißt ihr den Tempel ab, in 3 Tagen baue ich einen neuen wieder auf. Ihren Tempel sollen sie abbauen und 3 Tage später, Jesus ist 3 Tage später auferstanden. Und was haben wir dann? Jetzt können wir zu Jesus gehen, ganz persönlich, und sagen, hier ist mein Leben. Also, und Gott hat gesagt, ja, ihr wollt eure Religion halten, ich werde sie zerstören. So, und hat den Vorhang einfach weggenommen. Und jeder, der da stand, konnte ins Allerheiligste gucken. Weil da war Gott nicht mehr. Weil jetzt kommt Gott nur noch durch Jesus Christus zu den Menschen. Ist der Hammer. So, Gott macht es möglich.
Und wo war das dann?
In Jerusalem, im Tempel.
In Bethlehem.
Da wo, genau, dann jetzt heute, ja, ich glaube 30 oder 40 Jahre nach Jesu Tod sind die Römer dort eingefallen und haben den Tempel Stück für Stück abgemeißelt, weil der war innen komplett mit Gold, ne? So, die haben alles rausgeholt und das Problem war, die waren so blöd, so, weil die haben alles rausgeholt und dann haben sie ein riesen Feuer gelegt. Aber dieses Gold ist geschmolzen in diesem heißen Feuer und ist in diese Fugen, weil das war nicht verfugt, die Steine, das waren Riesenklötze, so groß wie der Raum hier, übereinander. Ne? So, und natürlich ist das Gold geschmolzen und in die Fugen rein. Also mussten sie jeden Stein einzeln abklopfen und dieses Gold da wieder rausholen. So, es war ein Wahnsinn, was da an Wert drin war. Gott hat gesagt, der Tempel wird zerfallen. Und das Einzige, was von dem Tempel heute noch übrig ist, ist die Klagemauer. Das ist ein Stück von der Außenwand vom damaligen Tempel. Da geht man heute noch hin und betet und steckt Zettel rein. War schon mal da. So, und da kann man sich ja vorstellen, dass diese Fugen so tief sind, ne? Weil da kommen die ganzen Zettel rein. So, hey, wir Menschen, Gott zerstört jede Religion, wenn es Zeit ist. Hey, Gott hat gesagt, ihr braucht nicht mehr durch irgendeinen Menschen zu mir zu kommen. Jetzt seid ihr ein Volk von Priestern. Jetzt habt ihr Zugang, jederzeit. Es gibt jetzt nicht mehr einen Sabbat in der Woche, sondern jeder Tag ist ein Sabbat. Jeder Tag ist ein Gottesdienst. Weil Sabbat wurde nur eingeführt, damit der Mensch sich Zeit nimmt, mit Gott zusammen zu sein. Hey, wir können jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde jetzt mit Gott zusammen sein. Das ist ein Geschenk. Weißt du? Hey, von daher, das Einzige, was Gott fordert, um mit ihm zusammen zu sein wieder, ist Glauben. Glauben macht uns gerecht. Glauben verändert uns. Hey, Gott möchte so sehr, dass alle Menschen zu ihm finden. Hey, aber bis dahin so wird es noch Kriege geben und werden Kinder vergewaltigt so, und werden Menschen zerstückelt aus Habgier oder aus Lust einfach zu morden. So, hey, Gott kann das nicht verhindern, weil wenn er das verhindern würde, dann würde es bedeuten, dass er den freien Willen von den Menschen wieder wegnimmt. Hey, Gott lässt die Welt so, wie es ist. Aber er sagt, Jesus sagt, ich komme wieder.
Und dann hätte Gott ja alle Menschen gleich machen können.
Ja, es ist doch schön, dass wir nicht alle gleich sind.
Ja, aber dann hätte es nur gut gegeben. Genauso wie es
war. Adam und Eva waren gut. Ohne Sünde. Hey, aber ich kenne mich, ich kenne auch dich, Mama. So, wir sind Sünder. So, wir haben alle schon mal gelogen, geklaut und so, ne? Keine Frage. So, und jeder Mensch ist so. Und Gott sagt so, und wir sind zu allem fähig. Und ich weiß das. Ich bin zu allem fähig. Wenn nur die richtige Situation da ist, so, und ich glaube, ich würde alles machen. So, guck dir einen Zweiten Weltkrieg an. So, die Deutschen davor hätten nie gedacht, dass sie mal solche Bestien werden. Ne? So, aber eins kommt zum anderen und auf einmal bist du wie blind und du folgst dann und du bist auf einmal eine Bestie. Auf einmal lässt du dich raus, was in dir ist. So, der Mensch ist zu allem fähig. Es muss nur die richtige Situation kommen. Aber Gott geht es nicht darum. Weil Gott hat mich so genommen, wie ich war. Und jetzt bin ich besser. Weil Gott mich schon in manchen Sachen bearbeitet hat und verändert hat. Aber er liebt mich nicht mehr. Er liebt mich mit genau der gleichen Liebe wie davor. Bevor ich mich zu ihm hingewandt habe. So. Hey, das Einzige, was uns verändert, sind nicht unser Wille oder unsere Taten, sondern oder unser Geld oder sonst was. Das, was uns verändert, ist Liebe. Und jeder kennt das, wer schon mal in einer neuen Beziehung war. wenn es noch richtig funkt, auf einmal hat dein Partner keine Fehler und du gibst dich einfach nur noch hin und du veränderst dich selber zu ihm hin. Ne? So, und du übernimmst Eigenschaften, genauso wenn du eine Ehe eingehst. Du bleibst nicht mehr du selbst, du wirst ein Leib. Du übernimmst einfach Eigenschaften von deinem Partner und er von dir. Das ist so.
Das stimmt, das kann ich bestätigen.
Ja, und so ist es mit Gott. Das, was uns verändert, was uns verändert, das kann nicht von uns aus kommen, sondern nur aus Liebe. Verbring Zeit mit Gott und du wirst verändert. Und du wirst mehr Frieden haben. Ja, aber ich mach das, ich gehe nicht mit Gott, weil ich hier Frieden habe und weil er für mich sorgt oder so, weil das ist mir egal. Von mir aus kann ich jetzt sterben, ich weiß, wo ich hinkomme. Mir geht es besser als hier. So, wir sind hier, weißt du, um ein Zeugnis zu sein. So, weil wir sind schon gesegnet. So, wenn ich mal sterbe, bin ich der reichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich bin bei Gott und habe alles. Und brauche nicht mehr mehr. Ja, das ist ein Segen und so. Deswegen sagt er auch, hey, versuch einfach mal dich dran zu erinnern, was du hast an mir. So. Und daher, ja, verlässt du die Beziehung mit Gott, verlässt du Gott. Weil meine Frau würde das hassen, wenn ich keine Zeit mit ihr habe. Ich muss mit ihr reden, um sie zu verstehen. Ich muss zu ihr kommen und sie fragen, um zu wissen, wie sie fühlt und wie sie denkt. So, es muss was Persönliches sein. Eine Fernbeziehung funktioniert nicht, ohne zu reden. So, oder so ein Geben-Nehmen. Wenn wir nur eine sexuelle Beziehung hätten, das heißt Ehe, dann würden wir es keine Ehe. Das würde zerbrechen. So, hey, Gott meint es ernst. Und ich, er meint es ernst, jederzeit. Die Frage ist nur, halt, nehmen wir das ernst? Nehmen wir eine Beziehung mit ihm oder sagen wir nur, dass wir eine haben? Das Schlimmste, was jemand tun kann, ist zu sagen, ich liebe dich, und das Gegenteil zu beweisen. Weißt du? So, das verletzt jemanden. So, von daher, mit Gott zu sein, ist so leicht. Eine Liebesbeziehung und nichts mehr. So, lass uns noch zwei Lieder singen.